Christian.
Clara.
Was hältst du von der COP, der Klimakonferenz?
Das würde dich jetzt wahrscheinlich nicht überraschen. Ich bin nicht der allergrößte Fan davon. Ich finde das immer so eine, ich will nicht sagen Zeitverschwendung, aber das ist schon immer, also ich relativ sicher gehe ich mit der Erwartungshaltung daran, eigentlich wird sich nichts tun. Das ist so ein bisschen bei mir wie, als wenn der Lehrer vor der Klasse steht und fragt, wer hat eigentlich Lust auf freiwillige Hausaufgaben. Da melden sich wahrscheinlich auch wenige Kinder.
Ja, der eine oder andere meldet sich vielleicht doch, auf die muss man setzen, aber wie du weißt, bin ich ja leidenschaftliche
Kopf-Berichterstatterin. Ich sag das auch nicht gerne.
Es passt aber in dem Sinne auch ganz gut, also das Wort leidenschaftlich, denn natürlich leider auch ich unter dem allgemeinen Desinteresse, das hast du nicht für dich alleine gepachtet, wir sehen das ja auch. Und ich finde das immer so frustrierend, weil es wirklich keinen anderen Ort gibt, wo die Welt auf so vielen verschiedenen Ebenen wirklich zusammenkommt. Also ich sage immer, es ist so ein bisschen die WM der Diplomatie. Ja. Ich finde es ziemlich beeindruckend.
Ich glaube aber, dieses Desinteresse hat eine Ursache, nämlich dass dann halt, selbst wenn man sich einigt, ich habe häufig den Eindruck, ich kenne die Ziele dann immer nicht ganz genau, was da eigentlich vereinbart wird, aber dass sich einfach niemand daran hält und dass das irgendwie so ein bisschen... Man verbringt da ein paar Tage miteinander, jedes Jahr, und am Ende passiert einfach nichts. Also es bringt nichts so.
Ja, um in dem Bild zu bleiben, es gibt halt keinen Schiedsrichter sozusagen für die Welt. Ja. Aber wenn man sich die Ergebnisse insgesamt anschaut, muss man schon sagen, dass vor den Klimakonferenzen die Welt auf so 6 Grad Erwärmung zugelaufen ist. Inzwischen, diese Berechnungen sind natürlich schwierig, aber wir sind bei 2 bis 3 Grad Erwärmung, was immer noch viel zu viel ist. Aber viel besser als 6. Das kann man ganz sicher sagen. Und ich habe mir ein bisschen Verstärkung rangeholt für das Thema. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit Jennifer Morgan sprechen. Sie ist scheidende, also jetzt nicht mehr, Staatssekretärin und Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik im Auswärtigen Amt von Annalena Baerbock gewesen. War vorher lange Greenpeace-Chefin und sagt uns, dass sie auch jetzt weiter für internationale Klimapolitik brennt. Wir sagen erstmal herzlich willkommen im Klimalabor.
Sehr schön, hier zu sein. Danke.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Bevor wir anfangen, wie immer der Hinweis, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt Clara oder mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de. Und falls ihr uns unterstützen möchtet, dann bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast abonniert.
So ist es. Jennifer Morgan, Sie können ja jetzt ganz frei sprechen. Sie haben keine offizielle Regierungsfunktion mehr. Erstmal hat uns hier eine Nachricht eigentlich gefreut. Die EU erreicht die 2030 Klimaziele. Jedenfalls scheint sie on track zu sein. Dafür ist das Ihr Verdienst?
Oh, ich glaube, die letzte Regierung hat schon was beigetragen. Wir haben wirklich sehr viel gearbeitet, so besonders in der Stromsektor, dass Erneuerbare steigt, dass die Emissionen in Deutschland auch runtergehen. Und das ist natürlich auch ein großer Beitrag wegen größter Mitgliedstaat für die europäische Erreichung. Aber natürlich, das reicht nicht. Also es gibt noch Jahre vor der 2050 Klimaneutralitätsziel und da gibt es noch was hier in Deutschland und in Europa was zu tun.
Sie sagen es, im Grunde ist diese Zielerreichung vor allem darauf zurückzuführen, dass es immer mehr günstige erneuerbare Energie gibt. Also Innovation, Fortschritt, gerade die Solarenergie ist unglaublich günstig geworden und es gibt einen regelrechten Boom, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Würden Sie sagen, Klimadiplomatie hat in irgendeiner Weise auch dazu beigetragen, dass das vorangetragen wird? Also Ihr Job war ja vor allem im Auswärtigen Amt dafür zuständig. Oder waren das wirtschaftliche Entwicklungen, die das vorangetrieben haben?
Es ist eine Mischung natürlich. Also meine Erfahrung, ich glaube, die Literatur zeigt auch, dass man braucht klare Rahmenbedingungen, klare Signale an den Wirtschaft, sodass sie wissen, wo sie investieren sollten. Und das haben wir hier in Deutschland seit Jahren gemacht mit Erneuerbar. Aber international in den letzten Jahren haben wir dann, ich würde sagen, einen Durchbruch gehabt, wo die Welt sich geeinigt hat, eine Verdreifachung für erneuerbare Energien, eine Abkehr von fossilen Energien, eine Doppelung von Energieeffizienz. Und diese Zusammenarbeit jetzt geht weiter. Und was meine Erfahrung ist, ist, man braucht diese nationale Gesetze, man braucht die Partnerschaften zwischen Ländern, man braucht aber auch diese multilaterale Signale und Nationalpläne, wo das in Nationalpläne oder Strategien von Ländern ist, sodass es ja gleichzeitig vorangeht. Ich glaube, die Herausforderung jetzt mit erneuerbar ist, dass es gibt nicht genug Länder, die davon profitieren.
Also, hat die Welt sich denn da wirklich geeinigt bei den Erneuerbaren? Weil mein Eindruck ist, eigentlich können wir uns alle bei China bedanken, dass dort die kommunistische Partei entschieden hat. Wir subventionieren das mit zig Milliarden und alle anderen haben eigentlich nur günstige Solarmodule aus China letztlich bekommen. Weil ich glaube, die deutsche Solarindustrie hat auch nicht so wahnsinnig viel dazu beigetragen. Die ist ja abgewandert.
Meine Erfahrung ist, dass besonders in Entwicklungsländern, aber nicht nur, diese Chance von Erneuerbaren, nicht nur wegen Preisen, aber auch, dass sie Teil einer neuen globalen Energiepolitik sein könnten. Dass das wirklich ändert die Geopolitik von Energie. Das heißt, dass Länder in Südamerika, ob es Kolumbien, Chile, Brasilien oder in Afrika, Asien, dass sie haben ihre eigene Interesse da, weil sie wollen Jobs schaffen für ihre Bevölkerung, aber auch eventuell grünes Stahl produzieren und grüne Wasserstoff exportieren. Das dauert, aber das ist eine ganz andere Situation als vor ein paar Jahren, wo Gas und Öl in den Köpfen und in der Selbstinteresse, kann man so sagen, von solchen Ländern waren.
Aber da sieht man doch die Entwicklung ganz klar, dass eben Gas und Öl, also jetzt wird Öl gerade wieder ein bisschen günstiger, glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch liege, aber eigentlich ist doch nur für alle dann doch überraschend Solarenergie so viel günstiger geworden, dass man eigentlich nicht daran vorbeikommt. Punkt. Ansonsten kann ich da jetzt als interessierter Laie nicht so wahnsinnig viel erkennen, was da an anderer Stelle noch passiert ist.
Andere Stelle meinen Sie in andere?
Politisch.
Ah, politisch.
Genau. Also das ist doch ein ganz klares wirtschaftliches Signal. Das ist mit Abstand die günstigste Energieform, die wir haben. Und deswegen setzen alle darauf.
Ich glaube, es ist viel komplizierter. Also Nummer eins, das hängt zusammen nicht nur mit China, aber andere Länder in Europa, was auf lokaler Ebene passiert, was man, ob man nationale Gesetze hat oder nicht, ob man in eine bilaterale Partnerschaft mit Deutschland erneuerbare Energie priorisiert oder nicht, ob es gesellschaftlich akzeptabel ist oder nicht, und ob man das, dass natürlich die ökonomischen Chancen auch für Jobs und für Wohlstand hat oder nicht. Die Preise natürlich, das ist ein großes Teil davon, aber das ist auch von Gesetze gekommen, weil ohne diese klare Gesetze, ob es in China ist oder ein IRA in den USA oder die Einspeisegesetz hier in Deutschland, hätte es nicht passiert. Also,
das finde ich eigentlich interessant, wenn man da nochmal drauf schaut. Der Inflation Reduction Act, dieses große Subventionspaket in den USA von Joe Biden, stelle ich einmal kurz beiseite, kommen wir nachher nochmal zurück. Aber China ist ja eigentlich tatsächlich das Entscheidende, wenn wir insbesondere auf die Solarenergie schauen. Und die Chinesen sind ja nicht so sehr beteiligt an diesen internationalen Klimakonferenzen, an den Prozessen. Sie sind da, aber vielleicht können Sie uns einen Einblick geben, wie sehr das die Chinesen beeindruckt hat. Glauben Sie, dass es tatsächlich die Diplomatie ist, die dort vor Ort passiert? Weil sie sind jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass sie da die Prozesse vorantreiben bei diesen Konferenzen.
Die Chinesen sind sehr aktiv in solche internationale Verhandlungen überall. Also
aber nicht
das
auf der Bühne.
Heißt nicht, dass man sie immer sieht.
Deswegen fragen wir ja Sie.
Ich finde, Sie sind, und das ist auch in der Geopolitik im Moment hochinteressant, also Sie sind sehr aktiv in der Pariser Abkommen gewesen. Und in einige positive und einige negative Momente, auch weil es in ihre Interesse ist. Und diese Verhandlungen sind auch in die Interesse von verschiedenen Ländern, weil sie wissen, wenn sie, also in der chinesischen Fall, das ist eine Art und Weise für sie zu zeigen, sie arbeiten gut und für Entwicklungsländer. Und sie sind eine gute globale Bürgerin, sage ich mal so.
Dieses Image-Arbeit.
Und auch, weil es ist auch in ihrer politischen Sinn, mit Entwicklungsländern zusammenzuarbeiten. So, und wir haben gesehen in der Vergangenheit über alle diese Klimaverhandlungen, sie bremsen schon, wenn es zu ihre eigene Ambition kommt. Also China hat einen ganz anderen Ansatz als, sagen wir so, die EU, wo China setzt sich, naja, Ziele, sie sind auch ambitioniert, nicht so ambitioniert, und dann sie sie machen mehr, sie übererreichen, ja. Die Ziele, die EU setzt höhere Ziele und nutzt dann diese Ambition, die Gesetze und die Umsetzung voranzutreiben. Aber China war eine sehr wichtige Player in der Pariser Abkommen und wollten, dass es vorangeht.
Und glauben Sie, dass die Chinesen schon sehr viel früher einfach erkannt haben, dass Solarenergie die Zukunft ist und deswegen dann dort auch so massiv investiert haben, also nach wie vor ja extrem subventionieren, ob es jetzt Solarenergie oder Elektromobilität ist. Also wir kennen das ja, wirtschaftlich ist das ja auch ein Problem für die EU, aber klimatechnisch muss man sagen, kann man sich da bedanken, dass die chinesische Regierung so viel Geld in diese Technologien reingepumpt hat. Ist das eine Entwicklung, die sie auch durch diesen internationalen Druck wahrgenommen hat oder kommt das in China von innen heraus? Wie erklären Sie sich das?
Es ist nochmal eine Mischung, würde ich sagen. Ich glaube, Selbstinteresse, und das ist für China sehr wichtig, für jedes Land eigentlich, haben sie selber Forscher, der sagte, die Klimawandel selber war eine große Bedrohung für China, Ernährungssicherheit für ihre Bevölkerung. Deswegen wüssten sie, es ist in ihrem Interesse, international zusammenarbeiten, auch Schritt für Schritt weniger zu emittieren. Aber dann, sie haben auch den Markt angeschaut. Also sie haben gesehen, ja, Elektroautos werden, also sie hätten keine Chance zu konkurrieren in Brennstoffautos, Verbrennerautos, und deswegen dann haben sie sehr früh anerkannt, das ist eine Nische für sie, wo sie wirklich viel verdienen können, und sie haben dann das ganze, sage ich mal so, das Ökosystem, wie man das produziert, dann beherrscht. Sie haben Langfristplanung und ich, meine Erfahrung in China, ich war seit 98 außer Covid jedes Jahr ein, zwei, dreimal da, ist, sie denken teilweise Energiesicherheit, das ist auch wichtig für China, Wirtschaftssicherheit und Klimasicherheit zusammen. Aber noch nicht genug, weil sie neue Kohlekraftwerke noch bauen.
Nach wie vor ziemlich viele, das ist ja immer die große Kritik.
Genau.
Ich finde, jetzt wird eigentlich ganz gut deutlich, in welcher Zwickmühle sich der Westen befindet, dadurch, dass die Chinesen so intensiv auf diese neuen Technologien gesetzt haben, sind sie uns da jetzt voraus, haben einen Vorsprung in vielen technologischen Bereichen. Gleichzeitig würden wir das gerne in Europa und den USA weiter ausbauen. Man könnte aber auch sagen, naja.
In den USA vielleicht aktuell nicht so sehr.
In den USA vielleicht aktuell nicht so sehr. Und man könnte natürlich auch.
Vielleicht.
Da können Sie uns auch gleich gerne nochmal ein paar Einblicke geben. Aber natürlich kann ich verstehen, jetzt bleiben wir mal bei den USA, wenn die sagen, Moment mal, wir sind Marktführer bei fossilen Energien und bei fossilen Verbrennern und bei all der technologischen Dingen, die dazugehören, die Chinesen bei den Erneuerbaren, warum sollten wir jetzt den Chinesen hinterherrennen? Das führt ja sogar zu so einem, man spricht immer von Lock-in-Effekten, oder zu so einem Effekt, dass man durchaus berechtigterweise aus amerikanischer Sicht sagen könnte, lasst uns mal lieber auf das setzen, was wir schon gut können, und warum sollten wir uns international dafür einsetzen, dass jetzt Erneuerbare ausgebaut werden, wenn wir wissen, damit geht das Geld automatisch an unseren größten Gegner.
Weil in den USA hoch verletzbar ist von Klimawandel. Also die Kosten, die Schäden, denken wir an die Brände in Los Angeles, denken wir an die Flüte in den Südosten, denken wir, also die Amerikaner, des USA ist eine von den verletzbarsten Ländern, würde ich sagen. Sie haben die Ressourcen, ne, also Resilienz aufzubauen. Aber die Kosten von dieser Auswirkung und natürlich auch Menschenleben sind enorm hoch. Okay, wir haben jetzt eine Regierung, die sagt, nicht unsere Priorität. Aber ja, klar, wenn es keine Klimawandel gibt, dann könnte alle weiter fossil aber das gibt nicht. Und für Europa von Energiesicherheit-Perspektive auch. Wir haben viel gelernt von diesem russischen Angriff an Ukraine und unsere Abhängigkeit. So, das meine ich auch zwischen Energiesicherheit, Klimasicherheit. Und ich finde, man muss differenzieren auch, also mit erneuerbaren Technologien, ja, China ist voraus. Das heißt nicht, dass the game is over. Also es ist fast nur angefangen. Und da, finde ich, brauchen wir eine sehr aktive Klima-Außenpolitik, Wirtschafts-Außenpolitik noch weiter, sodass wir mit anderen Ländern zusammenarbeiten. China auch, aber ein De-Risking von China, sodass unsere Abhängigkeit runtergeht. Aber es gibt unglaublich viel Solar und Interesse in andere Ländern, und Schritt für Schritt kann man das aufbauen.
Um dann nochmal in Deutschland Solarmodule herzustellen? Oder was ist das Ziel, wenn wir in Deutschland das Game noch nicht aufgeben wollen?
Das muss man ganz genau analysieren, glaube ich. Also, und ich glaube, das ist eine große Aufgabe für diese neue Regierung zu sehen. Wie kombinieren wir Wohlstand in Deutschland? Welche Industrien wollen wir hier haben und sind bereit zu fordern, sodass sie hier wettbewerbsfähig sind? Und dann mit welchen Ländern arbeiten wir zusammen? Was noch wichtiger ist als vorher, würde ich sagen, mit einer Trump-Regierung, die probiert, internationale Zusammenarbeit zu zerstören.
Dann wäre es ja fast besser, wenn man mit China zusammenarbeitet, oder?
Ja, die EU muss mit China zusammenarbeiten. Also haben wir auch getan. Mhm. Also man muss natürlich, das geht um technische Zusammenarbeit, es geht um Austauschen. Es ist auch in unserem Interesse, dass China weniger Kohlekraftwerke baut. Deutschland hat wahnsinnig viel Know-how in, wie man eine flexible Netz aufbaut. Da hat im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, kann ich sagen.
Ja. Also Deutschland,
man kriegt das in Deutschland manchmal nicht immer mit, aber vielleicht haben Sie recht, wahrscheinlich in der globalen Perspektive.
Ja, also dass Deutschland so weit so viel Erneuerbare in unsere Netz haben und das geschafft haben, ist wirklich eine von unseren größten Calling Cards, warum andere Länder mit uns zusammenarbeiten möchten. Und deswegen müssen wir weiter national das umsetzen.
Und wie schaffen wir das? Weil wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, vielleicht weißt du das besser, Clara, haben wir aktuell noch Handelsbeschränkungen, sprich Zölle auf chinesische Solarmodule? Einfach nur, das war ja immer in den vergangenen 12 bis 18 Monaten, wir brauchen faire Wettbewerbsbedingungen. Das war ja immer das Schlagwort. Und in meinem Kopf ist das irgendwie, man sagt, glaube ich, manchmal so ganz nett, die Quadratur des Kreises irgendwie. Wir wollen gleichzeitig Erneuerbare weltweit ja fördern und gleichzeitig machen wir sie aber aus deutscher, aus europäischer Perspektive aktuell auch teurer.
Ja, man muss diese Balance schaffen. Also das, ich finde, die Kommission, Präsidentin von der Leyen, haben eine große Aufgabe und eine große Chance da, wie man die Interesse balanciert. Wohlstand Europa und Deutschland für Industrien hier, dass es günstige Technologien gibt in Deutschland, Europa und im Ausland, sodass die Emissionen schnell runtergehen können. Und dann gleichzeitig, dass jedes Land, inklusive China, mehr macht, um die Emissionen zu reduzieren. Und jetzt mit diesem Handelskrieg, das kommt jetzt rein und ist ein sehr wichtiger Moment, das alles zusammenzudenken.
Das basiert aber ja dann am Ende immer auf der Hoffnung, dass die Chinesen das alles auch tun. Sie haben es gleich zu Beginn gesagt, weil sie erkannt haben, dass der Klimawandel für sie eine echte Gefahr ist. Wir hören das immer wieder von vielen verschiedenen Ländern und trotzdem ist es selten dann die Priorität in dem Land tatsächlich. Wenn Sie sagen, Sie waren fast jedes Jahr in China, wir haben uns dort tatsächlich auch mal getroffen bei den deutsch-chinesischen Umwelttreffen, glaube ich, hieß das, wo man wirklich den Eindruck hatte, dass von den Chinesen viele Fragen gestellt wurden zum Thema Netzausbau. Wie kriegt man das eigentlich hin, ausgeglichen? Aber ich finde, es ist sehr schwer herauszufinden, ob diese Länder es ernst meinen, dass es ihnen wirklich um den Klimaschutz geht. Sie sagen, die sind verletzlich, aber wir wissen ja auch, dass das auch eine soziale Frage ist und dass die Eliten oder die Kräfte, die dort die Macht haben, in der Regel nicht so die größte Angst vor dem Klimawandel jetzt gerade haben.
Mein Ansatz ist eher, die verschiedenen Themen zusammenzudenken. Und das heißt, ja, Klimawandel, die Auswirkungen, die Kosten, sie sind bombastisch und sie wachsen auch in China. Aber natürlich muss man das zusammendenken mit sozial und ökonomische Maßnahmen, wie man die Emissionen runterbringt. Und natürlich auch die wirtschaftliche Interesse, die Exportchancen für die Gesamtwirtschaft. Und in China, wie in jedem Land, würde ich sagen, sie balancieren das. Also sie sehen große wirtschaftliche Chancen ja, in ihrer Technologieentwicklung. Das ist, wenn man sieht, wie viel von ihrer BIP von grüne Technologien kommt, das ist schon beeindruckend. Das haben sie geschafft. Das müssen alle eigentlich in diese Richtung. Sie sehen auch die Instabilität und wollen das nicht für ihre Bürgerinnen und Bürger wegen Klimaauswirkungen, zum Beispiel Getreide, Preisen, sowas. Mhm. Und ich glaube, sie sehen auch die Chancen, das zu nutzen mit Zusammenarbeit mit anderen Ländern, wie ich gesagt habe. Und wir müssen Klima mitdenken überall. Also was wir in unsere Klimaaußenpolitik gemacht haben, ist, wir haben das in Handelsabkommen reingeschrieben. Wir haben das in Wirtschaft, Zusammenarbeit geschafft. Wir haben das natürlich in humanitäre Hilfe gemacht. Wir haben das in unsere technische Austausch gemacht. Es ist nicht nur so, ob es Klima gibt und alles andere. Wir müssen alles zusammendenken.
Wobei jetzt, weil Sie es gerade ansprechen, natürlich der Eindruck so ein bisschen besteht, dass viele von diesen Dingen wieder zurückgeschraubt werden. Ihre Stelle in der Form gibt es jetzt nicht mehr für diese Sonderbeauftragte für die Klimaaußenpolitik. Was glauben Sie, können Sie hinterlassen? Was passiert jetzt damit? Man darf ja durchaus den Eindruck gewinnen, wenn solche Sachen wie das Lieferkettengesetz und andere Beschränkungen wieder zurückgenommen werden, weil die Industrie in Europa, in Deutschland insbesondere, sagt, das überfordert uns. Dann könnte daraus ja wieder so ein Boomerang werden, oder?
Ja, man muss total wach bleiben und natürlich mache ich mir Sorgen, weil wir keine Zeit haben für eine, lass uns zurückgehen. Wir haben so viel Zeit schon verloren in diese, wir wissen seit 1965, glaube ich, war der erste Bericht aus dem Tisch von einem US-Präsident über Klimawandel. Ne? Und die Interessen, glaube ich, die nicht in diese Richtung gehen möchten, sie sind immer noch aktiv und sie werden jede Chance nutzen, dass es eine Verschiebung oder Verzögerung gibt. Meine Erwartungen hier und was ich bis jetzt gesehen habe mit der neuen Regierung in Deutschland, ist, dass Klimaaußenpolitik wird weitergehen. Es wird ein bisschen anders aussehen. Weil die Klimaverhandlungen werden jetzt von dem Umweltministerium geleitet, aber in den Außenministerium verstehen sie, wie die Minister gesagt hat, ganz genau, was für eine Sicherheitsbedrohung das ist. BND hat dieses Jahr eigentlich veröffentlicht, dass es eine von den 5 größten Sicherheitsrisiko für Deutschland ist, Klimawandel. Und auch wegen dieser Wettbewerb mit anderen Ländern und Geopolitik wird es da bleiben. Und jetzt hat Minister Schneider und Staatssekretär Flassbach die Chance, das weiter so voranzutreiben. Und bis jetzt also sehe ich nichts, dass das zurückgeht. Also, und ich glaube, die Erwartungen sind natürlich hoch.
Gering.
Sie sind gering. Ja, aber also ich bin Optimist, wie Sie hören können, aber ich finde, man hat da es gibt keinen Zurück. Also wenn Deutschland und die EU, also wenn die USA aus diesem großen Markt zurückdrehen von sauberen Technologien, dann wer nimmt diese 2 Billionen Mark? Also wollen wir das wirklich alles zu China lassen? Das ist eine große Chance. Ich finde, wie man mit anderen Ländern, also ich kann nicht genug sagen, wie Klimaschutz eine von den größten Prioritäten von anderen Ländern ist.
Ich will das gar nicht zurückdrehen oder zurücknehmen. Ich glaube, mir liegt eher daran, dass man es mal mit einem anderen Ansatz probiert. Weil ich tatsächlich den Eindruck habe, man trifft sich jedes Jahr bei der COP. Die zieht einmal, das ist ja mittlerweile ein riesengroßer Zirkus, der so ein bisschen wie die Olympischen Spiele von Stadt zu Stadt reist, irgendwie selbst, glaube ich, auch gigantische Emissionen oder so verursacht. Und am Ende sind die aktivsten Menschen, ist mein Eindruck, häufig Lobbyisten, die für ihre eigene Industrie und für ihre eigene Branche was erreichen wollen. Und den allerwenigsten Menschen dort geht es inzwischen tatsächlich um Klimaschutz oder so. Also vielleicht nicht den allerwenigsten, ist wahrscheinlich auch übertrieben. Aber ich habe nicht den Eindruck, also ich weiß nicht, letztes Jahr, wer war der große Akteur? Saudi-Arabien, oder?
In Baku, ja, die waren sehr laut, aber am Ende konnten sie sich nicht durchsetzen.
Okay.
Muss man ja auch sagen.
Was wurde denn eigentlich beschlossen beim letzten Jahr?
Ich habe eine ganz andere Erfahrung.
Okay.
Weil ich finde, was diese Klimaverhandlungen und diese COPs wirklich besonders macht, ist, dass alle Länder da sind, auch die vulnerabelsten Länder, die Inselstaaten. Und wenn man guckt, wer Macht hat dann in einer Klimaverhandlung, es sind solche Länder, die in kein anderes Forum einen Sitz am Tisch, Platz am Tisch haben. Und so, das war eigentlich die Frage am Ende von Dubai, war, ob die Inselstaaten dieses Abkehr von Fossilen akzeptieren würden. oder nicht, oder ob es zu schwach war. Ich finde, die Klimaverhandlungen, sie sind hochkompliziert, 197 Länder kommen und man vergisst, jedes Land hat Nationalpolitik. Hm. Na, also jedes Land muss da hingehen und die verschiedenen Interessen ausbalancieren und dann mit anderen Ländern und ihre Interessen irgendwie da verhandeln. Aber es ist ein globales Problem. Es gibt kein anderes Forum, wo diese Länder und die Akteure zusammenkommen können.
Ich meine nur, wir haben hier schon in vielen Gesprächen darüber gesprochen, das ist ja so auch ein deutsches Ärgernis, je mehr Leute mitreden dürfen bei diesem oder jenem Klimaprojekt, desto mehr Zeit geht eigentlich ins Land, ohne dass irgendwas passiert. Ich meine jetzt speziell zum Beispiel Windräder. Da dürfen dann auch immer alle mitreden und was dann passiert ist, dass eben 10 Jahre lang eben kein Windrad gebaut wird. Alle haben ihre Anliegen, ich möchte niemandem die Stimme wegnehmen, aber vielleicht kriegt man das ja doch irgendwie ein bisschen.
Dann wäre man bei dem berühmten Klimaclub, den der letzte Kanzler Olaf Scholz oder G20 oder ja, aber was halten Sie von diesen Ansätzen, dass man sagt, muss man eine kleinere Gruppe?
Oder man muss vielleicht auch die Hilfen, die ja gefordert werden und die auch wahrscheinlich nicht in dem Maße geleistet werden, wie sie geleistet werden sollten von Staaten wie Deutschland. Vielleicht muss man die auch einfach an konkrete Bedingungen knüpfen und erst müsst ihr etwas leisten und dann bekommt ihr Geld.
Es gibt eine Mischung von Ansätzen, nur anknüpfen, was Sie gerade gesagt haben. So für die multilaterale, ich glaube, das ist kein Vergleich mit Windrädern in Deutschland, weil es ist eine Gerechtigkeits größere, würde ich sagen, Existenzfrage für Inselstaaten, ob sie ihre eigene Interesse am Tisch verteidigen können. Hm. Und auch, ich finde, in der Klimaverhandlung, es ist klar, die Länder, die entscheiden, die Leute, die entscheiden, sind die Länder, die am Tisch sitzen. Ne? Es ist nicht alle diese anderen Interessen sind da. Sie haben Einfluss natürlich. Aber natürlich reicht das nicht. Also niemand sagt, COPs sind die Lösung für die Klimakrise. Deswegen gibt es verschiedene Partnerschaften wie die Just Energy Transition Partnership. Also es ist eine Gruppe von Geberländern, die mit Südafrika zum Beispiel zusammenarbeiten, wo Südafrika sagte, wir werden unsere Emissionen schneller reduzieren, mehr reduzieren, unsere Kohlekraftwerke zumachen, wenn wir die richtige Unterstützung bekommen. Das heißt nicht nur Geld, das heißt auch Know-how, das heißt technische Zusammenarbeit und in der Tat genau, was Sie da fordern, es passiert. Dass Südafrika hat jetzt eine sehr ambitionierte Nationalgesetz. Sie haben eine Deregulierung ihres Stromsektors. Sie haben viel von Deutschland da gelernt. Und da sieht man, okay, das ist eine Art Zusammenarbeit. Mhm. Es gibt andere natürlich Unterstützung, was eher für die ärmsten Länder sind, sodass sie ihre Landwirtschaft irgendwie also zu Klimawandel anpassen kann, sodass sie genug zu essen haben. Man braucht eine Reihe von verschiedenen Ansätzen und Strategien. Nur eine reicht nicht, ist zu komplex, ist zu groß.
Aber diese Kritik daran, dass die COPs selbst inzwischen auch zu groß und zu komplex geworden sind, weil tatsächlich da ja inzwischen bis zu...
Ich glaube 35.000 waren beim letzten Mal.
Beim letzten Mal 35, davor, die war sogar noch ein bisschen größer, da waren es glaube ich 45.000, um die 40.000 in Dubai. Das konnte Baku, hätten die wahrscheinlich gar nicht leisten können, diese Menge an Menschen. Ist das zu groß? Sind da zu viele Leute? Wie empfinden Sie das selbst, wenn Sie vor Ort sind? Es gibt dann diesen inneren Kern derjenigen, die die Verhandlungen wirklich führen. Und dann gibt es drumherum eben wie eine riesige Messe, würde ich fast sagen, mit Startups, Lobbyisten, Unternehmen, die alles Mögliche machen. Jetzt kann man sagen, auf der einen Seite, okay, es gibt schlechtere Messen. Also ob man sich jetzt zur globalen Automesse trifft oder wie die alle heißen. Oder eben zur Klimamesse, kann man so sehen? Oder würden Sie sagen, das lenkt schon davon ab und die Vielzahl an Lobbyisten, die sind ein Problem für diese Klimakonferenzen?
Ich finde die Größe von den COP die falsche Frage. Also es gibt so viele große Veranstaltungen. Wie viele Leute fliegen nach verschiedenen Fußballspiele oder Olympiade? Und wofür?
Ich bekenne mich schuldig.
Ja, und das ist das.
Aber
ist
man
schon,
darf, finde ich, wenn man jetzt gerade über die nächste spricht, in Belém, einer Amazonasstadt, die komplett umgebaut wird für diese Konferenz, man darf ja trotzdem fragen, noch eine extra oder gibt es eine bessere
Form? Ich finde, die richtige Frage ist, was sind die Ziele für diese COPs? Liefern sie oder nicht? Na, was liefern sie in der Verhandlungen, aber auch in der Rundherum? Was kommt davon? Weil wir sehen, okay, ich würde sagen, Sie haben das am Anfang gesagt, die Temperaturen waren auf eine 4 bis 6 Grad Erhöhung. Jetzt ist es nicht genug, aber runtergegangen von der Verhandlungen. Aber dann gibt's auch viele, viele Meetings, die da stattfinden, weil alle dahin gehen, von verschiedenen Verbände, die Initiative gründen, mit Städten, mit Bundesländern und so weiter, mit Unternehmen, die, glaube ich, eine Chance ist für die Leute, die die Lösungen suchen. Nicht nur die Lobbyisten, ich finde schon, es gibt zu viel Öl und Gas und Fossil-Lobbyisten da. Mhm. Aber auch die Leute, die meisten Leute, die da hingehen, ich würde behaupten, sind da, weil sie wissen, dass wir in einer Krise sind. Sie wissen, dass wir schnell handeln müssen und sie versuchen verschiedene Ansätze, Verhandlungen, Partnerschaften, Initiativen irgendwie ins Leben zu rufen, weil sie was tun möchten.
Das ist tatsächlich das, was viel in der Berichterstattung untergeht. Da gibt es so viele Einzelvereinbarungen, um gewisse Gebiete zu schützen oder es werden Gelder gesammelt, auch für viele Projekte.
Ja, es wäre interessant, es wäre unmöglich, das zu kalkulieren, aber wenn alle diese Meetings irgendwie separat von der COP stattfinden würde, wie viele Emissionen würde das emittieren?
Das stimmt, wenn sie alle vor Ort passieren würden. Ich finde, wir müssen einen Blick auf jeden Fall noch in Ihr Heimatland werfen, die USA. Ich weiß gar nicht, aus welchem Bundesstaat Sie kommen.
New Jersey.
Okay. Da kenne ich jetzt
Tipp,
auch nicht
da die gut aktuelle oder schlecht? Läuft nur dein privater Tipp, läuft es da gut oder schlecht
klimapolitisch
gerade?
Klimapolitisch?
Ja.
Bruce Springsteen kommt aus New Jersey.
Okay,
es
also
gibt nicht mehr zu sagen.
Okay.
Das ist schon mal nicht so schlecht, würde ich sagen.
Ich kann mich erinnern, New York ist auch hat erstaunlich wenig bisher geleistet zum Beispiel, glaube ich. Aber
in Sachen Emissionsreduktion.
Ich glaube auch so erneuerbare Energien war in New York, glaube ich, nicht besonders.
Dabei ist das Empire State Building komplett grün umgebaut worden. Das ist ganz interessant.
Ja, aber das ist auch autark.
Autark, genau. Und gedämmt. Ja. Nein, aber geben Sie uns Ihre Sicht der Dinge. Sie waren ja auch lange Greenpeace-Chefin. Wieso, also weil Sie vorhin auch gesagt haben, dass diese Probleme für die Bevölkerung durch die Klimakrise gerade in den USA besonders groß sind. Und trotzdem, ich war auch vor Ort und habe in Texas versucht, über das Thema zu sprechen. Es ist nicht so, dass die Leute große Lust haben, ist mein Eindruck. Es gibt natürlich auch in den USA eine Klimabewegung und Menschen, die sich dafür interessieren. Und trotzdem ist es ja schon lange so, auch unter den demokratischen Regierungen, jetzt mal unabhängig davon, dass Donald Trump natürlich eine ganz besondere Beziehung zu diesem Thema hat, dass die USA da hinterher hinken und nicht genug tun, angesichts ihrer Verantwortung vor allem. Warum ist das Thema in den USA so umstritten und so schwierig?
USA hat einige von den größten Fossilinteressen der Welt vor Ort, verdienen
Full
Milliarden.
Ja.
Also das ist ein, wenn man schaut über die Geschichte in Klimawissenschaft und Missinformation, gibt es viel Beweis, auch vor Gerichte, dass die Kommunikation von solchen Interessen haben die Situation nicht einfacher gemacht, aber das Gegenteil, mit vielen Missinformationen, sodass Leute das nicht unbedingt verstanden, die Dringlichkeit verstanden haben. Ich glaube zwischendurch, weil Klimawandel so heftig in den USA passiert und es gibt viele, ich würde sagen, viele, viele Menschen, Bundesstaaten, auch Unternehmen, die verstehen die Bedrohung und die Chancen. Also das ist umstritten, absolut, aber es ist umstritten. Es ist nicht eine Seite oder der andere. Zum Beispiel in einige, wird mal sehen, was jetzt da passiert, aber in so viele Bundesstaaten, ob es, ich war neuestens in South Carolina, ist eine sehr republikanische Bundesstaat. Sie haben große Interesse, mit Deutschland zusammenzuarbeiten für eine saubere Wirtschaft, weil sie sehen die Chancen in erneuerbare Energien und sie sind hoch verletzbar. Also sie sind eine Küstenstadt. Deswegen da sieht man, wann viele Aktivitäten, viele Menschen, vielleicht nützen sie das Wort Klima nicht, aber sie setzen das um, sodass Emissionen runtergehen und Resilienz sozusagen aufgeht. Aber natürlich.
Systemic changes in the weather pattern, habe ich gehört.
Ah, das ist das neue Begriff. Aber natürlich, also mit einer Regierung wie die jetzige Regierung, die alles tut, sodass, als ob es keine Klimawandel gibt und das Wort ist nicht erlaubt in einige Fällen und so weiter, dann macht das die Situation wahnsinnig schwierig. Und da muss man sehen, wie. Die Gerichte, also New York ist interessant, sie haben dann da einen neuen Ansatz, wo Unternehmen, die die Schäden verursachen, müssen in einen Fonds zahlen für die Schäden von der Klimawandel, was sie da verursachen. Es gibt viele Aktivitäten da, aber es ist in der Tat wahnsinnig schwierig.
Ich möchte an der Stelle aber trotzdem noch eine kleine Lanze für Texas brechen, weil mich das Thema wahnsinnig fasziniert. Ich glaube, gerade weil es in Texas so wenig, sage ich mal, aktivistischen Klimaschutz gibt, sondern rein aus wirtschaftlichen Gründen, ist das ja das grüne Herz der USA inzwischen.
Es ist ja beides. Das wird
genau.
Ja nach wie vor Öl und Gas. Aber,
und
ja,
ich glaube aber, wenn ich nicht ganz falsch bin, also in einem von beiden Bereichen haben sie Kalifornien schon überholt, Solar oder Wind. Bei dem anderen sind sie auf dem besten Wege, Kalifornien zu überholen.
Richtig.
Bei den Batterien läuft es genauso. Und man kann das natürlich traurig finden, aber ich glaube, man hat auch viel erreicht, wenn die texanische Regierung Gesetze erlassen muss, um den Ausbau der Erneuerbaren zu stoppen. Dann ist man eigentlich auf dem richtigen Weg, weil es dann wirklich nur noch eine ideologische Frage ist, ob man das zulässt oder nicht, weil das wirtschaftliche Argument ist dann schon längst gefallen.
Das meine ich, ich stimme zu. Also ich glaube, Texas ist ein Beispiel. Es gibt andere Bundesstaaten, die sehen, dass das die Chance ist für sie und auch für Jobs und so weiter. Und deswegen gibt es jetzt so eine heftige Debatte über den Haushalt in den USA und ob diese Inflation Reduction Act weitergeht oder nicht. Weil es ist kein grünes Thema mehr. Und ich finde, das ist für mich Erfolg, wenn Klima das Thema eigentlich die Kosten von den Auswirkungen und Resilienzaufbau, die wirtschaftlichen Vorteile von, was wir über Emissionenreduktion sprechen würden, dass das Alltag sein wird. Und weil dann baut man auch Gruppen, die dafür kämpfen. Und die nicht nur die Greenpeace sind. Greenpeace ist natürlich weiter auch wichtig, aber es ist ein gesellschaftliches Thema. Und nur wenn wir mit allen zusammenarbeiten und sie von ihrer eigenen Perspektive kommen, haben wir eine Chance.
Das heißt, im besten Fall machen sich natürlich die COPs irgendwann selbst überflüssig, wenn sie alle Weichen gestellt haben.
Die nächste ist in Texas.
Erstmal noch Brasilien, aber dann, wieso nicht?
Nee, ich glaube leider nicht. Also ich würde mir wünschen, dass wir kein mehr Klima-COPs brauchen. Vielleicht ja, in 2070 oder 80, ich weiß nicht. Aber
das ist ungefähr der Plan für die Deutsche Bahn, glaube ich, für den Deutschlandtag bei der Deutschen Bahn. Da wären wir auch bei 2070. Hoffen wir, dass
da
wir nicht ganz
alle
so lange
mit der Bahn zur COP kommen in Deutschland.
Genau.
Ich finde, dass leider sind wir in einer Situation, wo wir mehr als je internationale Zusammenarbeit brauchen. Es gibt große Interesse, in die meisten Länder jetzt zusammenzuarbeiten, mehr als je.
Dann eine letzte Frage, weil das ja einer Ihrer Hauptjobs war, jetzt als Sonderbeauftragte. Wie wird Deutschland wahrgenommen? Wir selber wissen ja immer, dass wir uns gerne selbst kritisieren. Ich denke, das ist auch ein Teil der Stärke Deutschlands. Aber was sagen Sie? Ist Deutschland wirklich so dieses Vorbild in Sachen Klima, obwohl wir so viele Dinge auch nicht einhalten können?
Ich glaube, im Ausland gibt es große Interesse, mit Deutschland zusammenzuarbeiten, weil Länder sehen, dass Deutschland bei fast 60% erneuerbar im Strombereich ist, dass es gibt Mobilitäten, Konzepten, obwohl es gibt noch viel mehr zu tun, weil Deutschland ein verlässlicher Partner ist, auch in Klimafinanzierung, was nicht weggehen muss in diese neue Regierung. Das ist sehr wichtig für verletzbarste Länder und dass wir bereit sind, in der Vereinigten Nationen aufzustehen und für die Rechte von den vulnerablen Länder zu kämpfen. Und dafür möchten Länder mit Deutschland, ist eine positive, glaube ich, ja, ein Wertschätzung, aber das ist natürlich auch fragil. Und was diese neue Regierung macht, zu Hause national und die EU auch, wird determinieren, ob das weiter so geht oder nicht.
Wir werden uns das jedenfalls ganz genau anschauen, freuen uns, wenn wir dann vor 2070 nochmal mit Ihnen vielleicht darüber sprechen können. In welcher Funktion können Sie uns schon verraten oder wissen Sie noch nicht, wie es für Sie weitergeht?
Ich bin freie Person und schaue immer, ich habe immer geguckt, wo kann ich den größten Unterschied machen in diese kritische Thema, und da bin ich noch am Recherchieren.
Jetzt haben wir ganz vergessen, über die alte Bundesregierung zu lästern, aber wahrscheinlich werden Sie dafür nicht zu haben gewesen. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Morgan.
Danke auch. Vielen Dank.